Gemeinschaftspastor Heiko Engel vom 8.11.2015, Thema Mein Traum von Gemeinde, Teil 2.
Wir wollen uns heute wieder mit dem Thema beschäftigen, Gemeinde. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, der Text, den Matthias eben vorgelesen hat, war eben auch der Text, auf den ich letzte Woche Bezug genommen habe. Da ging es um die Säulen der Gemeinde. Da ging es um die Lehre. Das ging um die Gemeinschaft untereinander, um das Brotbrechen, aber auch um das Thema Gebet. Und heute wollen wir weiter daran denken, an diesem Thema, mein Traum von Gemeinde. Brotbrechen, Lehre, Gemeinschaft, auch beten. Wir haben gemerkt, dass das alles Dinge sind, die auch bei uns in der Gemeinde vorkommen. Wir haben aber auch festgestellt, dass es Dinge sind, wo wir vielleicht auch noch ein bisschen Luft nach oben haben. So gut unsere Gemeinde ist und so gut und wohl wir uns fühlen, gibt es natürlich immer auch Dinge, die wir noch verbessern können, wo wir noch anziehender werden für Menschen, denn das ist ja auch unser Ziel. Ein Traum von Gemeinde, darüber haben wir gesprochen und ich habe gesagt, es wäre schön, wenn wir so ein bisschen ins Gespräch kommen könnten. Und ich habe gedacht, an der Konferenz, wo ich spazieren war, ich war ja letzte Woche an der SSK, also an der Strategie- und Schulungskonferenz auf Kreschona, und ich habe in Grenzach gewohnt und musste immer zu meinem Bruder zu Kreschona laufen. Das sind immer so 35 Minuten und da hat man natürlich Zeit nachzudenken, auch wenn es immer schön stetig bergauf geht. Aber da ist mir so ein Gedanke gekommen, dass ich gerne mal so eine Flipchart entwerfen möchte, um mit euch ein bisschen weiter an diesem Gedanken dran zu bleiben und nicht eben, dass wir unseren Gottesdienst haben am Sonntag, wieder heimgehen und denken, die Predigt war gut, mittel oder schlecht, sondern dass wir da ein bisschen weiterdenken. Letzte Woche ging es um das große Thema eben, sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und wir haben uns über Gemeinde als Familie nachgedacht. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist zu klein, dann macht euch keine Gedanken. Ich lese es zum einen jetzt vor und zum anderen wollen wir das eben nachher dann danach dem Gottesdienst dahinstellen, um da vielleicht ein bisschen dran zu arbeiten. Ich habe hier noch ein kleines Bild, ein kleines Comic. Auf die Vision kommt es an. Der eine, die behauen alle Steine und der eine sagt, ich behaue einen Stein. Der zweite sagt, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Und der dritte sagt, ich baue eine Kathedrale. Also es ist wirklich so, es kommt drauf an, wo wollen wir hin. Und das wollen wir natürlich auch darüber nachdenken. Und ich habe uns letzte Woche erklärt, was mein Traum von Gemeinde ist. Ich hatte gesagt, mir ist es wichtig, dass wir Gottesdienste feiern. Ich möchte die Betonung auf Feiern legen, dass wir gemeinsam hier zusammen sind, dass wir das Abendmahl fröhlich einnehmen. Natürlich, Jesus ist für uns gestorben. Und wenn wir daran denken, macht uns das ja natürlich nicht fröhlich. Aber die Konsequenz aus dessen, was da passiert ist, das darf uns mit Freude erfüllen und das darf auch in irgendeiner Form Ausdruck finden bei uns. Ich habe gesagt, ich finde es toll, wenn wir gabenorientiert unterwegs sind. Wenn vielleicht nicht nur der Prediger hier vorne steht und predigt oder eben viele auch an der Technik sind und was wir auch alles an Gaben haben. Ich freue mich über viele und fröhliche Mitarbeiter. Ich habe über die Priorität gesprochen. Was ist denn unsere Priorität? Ist die, da haben wir Rechtschreibfehler, hat die Gemeinde eine hohe Priorität? Dann habe ich mir gesagt oder uns gesagt, es wäre super, wenn jeder von uns in irgendeiner Kleingruppe ist, sei es eben in der Bibelstunde oder auch in einem Hauskreis. Dann war ein weiterer Punkt auch Gemeinschaft, Leben, Interessen teilen, malen, wandern, was es alles gibt und eben auch das Gebet als Zentrum. Da kommen eben auch diese Säulen der Gemeinde wieder vor, Gottesdienst, auf das Wort hören, Bibelstunde, das Abendmahl, Gemeinschaft, Leben und auch Gebet. Das waren so meine Punkte. Und vielleicht denkst du, oder ich habe gesagt, lass uns darüber ins Gespräch kommen, vielleicht deckt sich ja da auch was mit deinen Empfindungen, was für dich Gemeinde bedeutet. Und vielleicht sagst du, also das ist ja nett, was da alles steht. Aber eigentlich würde ich gerne noch hier hinschreiben, Evangelisation. zum Beispiel, dann darfst du das nach dem Gottesdienst, wenn wir noch einen Kaffee trinken, auch gerne mal machen. Und wenn dann jemand anders kommt und er sagt, oh, Evangelisation, das ist auch mein Ding, dann kann man auch einen Strich dahinter machen. Einfach, um das auch nochmal deutlich zu machen, weil dann sehen wir vielleicht am Ende auch, was dem einen oder dem anderen besonders wichtig ist. Oder vielleicht sagst du auch, also das Kaffee trinken nach dem Gottesdienst, das ist mir auch wichtig. Da komme ich mit verschiedensten Leuten ins Gespräch und dann könntest du das auch schreiben, Kaffee trinken. Und wenn du denkst, das hat was mit Gemeinschaft und Leben, Interesse zu teilen, zu tun, dann könntest du auch sagen, machst einen Pfeil noch dahin. Also diese Wand ist einfach gedacht, um einfach ins Gespräch zu kommen. Rechtschreibfehler werden nicht gewertet und das sage ich jetzt, ja. Und das ist einfach mal so ein Gedanke gewesen, um ein bisschen mehr noch die Predigt ins Leben zu holen, ein bisschen noch mehr diesen Gedanken auch zu leben. Und vielleicht seid ihr mutig, lasst euch mal darauf ein. Und aus diesem Grund eben auch die Flipchart. Gemeinde. Gemeinde ist ja was Tolles. Und Gemeinde ist ein Ort, wo wir wie eine Familie unterwegs sind. Und das ist das Ziel von dem Ganzen, was auch immer in dem Text von Apostelgeschichte vorkam. Das Ziel ist, dass Menschen hinzugefügt werden. Dass Menschen, Nichtchristen, Christen werden. Das ist das Ziel von Gemeinde, denn Gemeinde ist kein Selbstzweck. Und dazu ein Zitat, was ich jetzt an der SSK gehört habe, da gibt es noch mehrere Zitate, ihr merkt, das ist auch immer sehr inspirierend. Ich glaube, dieses Zitat hat René Winkler gesagt, bin mir nicht mehr sicher, aber dieses Zitat hat sich auch so ein bisschen mir eingebrannt. Die Frage, sind unsere Gemeinden ein Dienstleistungsbetrieb für Christen? Oder brennt unser Herz, dass wir Menschen zu Jüngern Jesu machen? Ich fand dieses Wort Dienstleistungsbetrieb für Christen ganz schön herausfordernd. Heute geht es auch um Gemeinde. Und eine weitere Säule der Gemeinde, ich habe es auch schon angekündigt, da geht es um das Thema Gütergemeinschaft. Keine Angst, ich erwarte jetzt nicht, und die Ermahnung aus Sprüche soll jetzt nicht dahin führen, dass wir nachher alles verkaufen und so leben wie die ersten Christen. Aber ich möchte gerne mit euch über dieses Thema nachdenken und fragen, was das für uns heute noch für eine Bedeutung hat. Und wir wollen da gleich zwei Beispiele uns anschauen, ein positives und ein negatives. Und die Geschichte oder der Text steht in Apostelgeschichte 4, 32 bis 5, Vers 11. Und ich werde uns den Text so nach und nach während der Predigt vorlesen. Da heißt es in Vers 32, die Menge der Gläubigen aber war in Herz und eine Seele. Das wäre super, wenn das auch jemand über uns sagen würde. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Ja, bei den ersten Christen, die Menschen, die als ganz neue Gemeinde waren, da war nicht die Frage, was gebe ich in die Gemeinde, sondern bei vielen war eben eher die Frage, was behalte ich für mich? Denn das, was mir gehört, gehört letztlich auch meinem Bruder und auch meiner Schwester. Allen gehört alles. Aber das war damals. Wie ist das denn heute? Ist das denn heute noch so möglich oder wir werden sehen. Damals war es noch anders. Die Christen, ja, die lebten zusammen, fast wie so in einer großen Wohngemeinschaft. Und das war für viele Menschen tatsächlich anziehend. Das war für viele Menschen ein Vorbild. Wie das praktisch aussah, wird in den folgenden Versen deutlich. Vers 33. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Alle, das meint nicht nur die Apostel, die so gesegnet wurden durch Gott, sondern es bezieht alle ein. Die Gemeinde war gesegnet mit Gottes Gnade. Die gegenseitige Fürsorge, die Hilfe, die Anteilnahme, das war vor den Augen vieler ein Indiz dafür, dass Gott es gut mit ihnen meint. Und so war es auch. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er benötigt hatte. Ja, es gab keinen Mangel in dieser ersten Gemeinde. Das ist doch mal ein Wort. Und wie konnte das sein, dass die Gemeindekasse eben immer gefüllt war oder immer wieder aufgefüllt wurde? Dadurch, dass manche Gemeindemenschen ihr Land verkauften und wirklich das Geld den Aposteln zu Füßen gelegt hatten. Es wurde also ihnen zur Verfügung gestellt. Selbst wenn das bedeutet, dass man dann in Zukunft auch auf die Gaben der Apostel angewiesen sein wird. Wenn ich alles ihm zur Verfügung stelle, ja, dann muss ich natürlich auch nachher von der Gemeinde alles bekommen. Aber man vertraute darauf, dass man genug bekommt. Gott versorgte und gebrauchte die Apostel, dass sie das Geld und die Waren durch Gottes Geist geführt richtig verteilten. Und dem war ja auch so. Und ich musste ja gerade vorhin, oder musste ja ein bisschen schmunzeln, wie wir eben von den Tafeln gehört haben, wo auch wir etwas abgeben von dem, was wir haben, zwar nicht alles, aber manches, und eben so auch eine Möglichkeit bieten, anderen, die nichts haben, etwas von unserem Reichtum, von unseren Möglichkeiten, etwas abzugeben. Und diese Art von Gemeinschaft, dieses Leben in der Gemeinschaft, das war für viele ein ganz anziehender Lebensstil. Etwas, was viele Menschen wollten. Und das heißt, es wurden ja viele hinzugefügt. Aber vielleicht gab es auch den einen oder anderen, der mit dem Glauben gar nicht so das ernst meinte, der vor allem eben den satten Bauch im Vordergrund sah, der vor allem dachte, wenn ich da drinne bin, geht's mir gut. Aber deswegen hat sich keiner davon abhalten lassen, es nicht zu tun. Und die ersten Christen, die erste Gemeinde wurde gesegnet. Gottes Gnade war über allen. Und der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich finde das genial. Und da war das dann egal, ob das ein Sklave war oder ein Herr, ob das ein Mann war oder eine Frau, ein Kind oder Erwachsener. Keiner unter ihnen hatte Mangel. Das war eine tolle Sache. Und in der Gemeinde kamen mehr Menschen dazu. Viele wurden Christen und haben Gott auch als ihren Retter kennengelernt. Haben das Wichtigste in ihrem Leben kennengelernt. Und wer jetzt vielleicht denkt, oh, das war doch irgendeine fromme Art von Kommunismus, dann kann ich nur sagen, dass die Gütergemeinschaft der ersten Christen nicht eine Pflichtübung war oder etwas war, was von oben diktiert und doktriniert wurde, sondern es war etwas, was die Menschen gemacht haben, weil sie einander sich liebten, weil sie einander Brüder und Schwestern waren. Die Menschen haben gerne gegeben und mit Freude gegeben. Und wenn dann eben die Kasse mal wieder unten war, man kein Geld hatte zum irgendetwas kaufen, dann ging halt jemand hin, veräußerte sein Hab und Gut und die Gemeindekasse war wieder für eine Zeit lang voll. Und dann folgt eben jetzt diese beiden Beispiele. Beide Beispiele haben etwas mit dieser Handlung zu tun. Zu verkaufen, um die Gemeinschaft zu tragen. Aber nur bei einem von diesen Beispielen wird das Vertrauen auf Gott sehr deutlich. Vers 36 und 37. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und er verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ja, ein Mann, wir kennen ihn, Barnabas, der glaubt an Jesus, er vertraut auf ihn und er vertraut darauf, dass der Heilige Geist auch seine Leiter führt und handelt, hat keine Angst und gibt alles, was er besitzt, den Aposteln. Und er kommt nicht zu kurz, obwohl er seinen Acker, den er hatte, verkaufte. Und das war ein Vorbild damals, vielleicht auch heute noch. Und wenn wir auf seinen Namenszusatz achten, dann wird ja etwas von seinem Charakter deutlich. Sohn des Trostes. Und wie treffend die Benennung ist, zeigt sich am Leben des Barnabas. Er, der später dann auch mit Paulus unterwegs war und Leiter der heidenchristlichen Gemeinde in Antiochien wurde. Das war Barnabas. Das war ein positives Beispiel, so wie es ganz viele damals gemacht haben. Und dann kommt ein dunkles Kapitel der ersten Gemeinde, ein Zwischenfall, wo wir ganz ehrlich sagen müssen, das beschäftigt mich, das beschäftigt euch vielleicht auch, denn es ist ein Zwischenfall, der von Gott gleich bestraft wird. Wir kennen Hananias und Sapphira und ich möchte gerne diesen Text mit euch auch anschauen. Ein Mann aber mit Namens Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Das war gut. Vermutlich angeregt durch die Tat von Barnabas verkauften sie einen Acker. Aber Vers 2 heißt es, doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. So wie das eine gut war, war das eben schlecht. Ich habe schon, glaube ich, erwähnt, dass es heute nicht um Finanzielles sich dreht, sondern hier in dieser Geschichte ist etwas, was viel, viel tiefer liegt. Festgemacht wird das allerdings hier am Geld. Und da machen Hananias und Sapphira den ersten richtigen Schritt, verkaufen einen Acker, was auch übersetzt Grundbesitz heißt. Und das Interessante ist hier das Wort einen Acker. Ich habe leider das nirgends herausgefunden, ob das wirklich ein Acker war oder ihr Acker. Vielleicht war das ein Acker vielleicht von mehreren. Im Vergleich zu Barnabas, da hieß es ja, der hatte einen Acker und verkaufte ihn. Und hier heißt es, sie hatten einen. Leider habe ich das nicht herausfinden können, ob das so war. Aber es könnte so sein, denn wir kennen ja was, oder wissen ja, viele von uns wissen ja, was passiert. Fakt ist, sie hatten einen Acker, verkauften ihn, um am Ende dann doch einen Notgroschen für sich selber einzubehalten. Warum? Das habe ich mich gefragt. Vertrauten die beiden Gott nicht? Oder hatten sie davor Angst, dass die Apostel sie nicht richtig versorgen werden? Hatten sie Angst, zu kurz zu kommen? Oder war ihr Egoismus so groß? War ihr Herz voller Neid auf die, die ihren Besitz vielleicht noch nicht hergegeben hatten? War ihre Gier nach Geld so groß? Vielleicht war der Geiz auch ein vorherrschendes Gefühl. Vielleicht dachten sie auch, ach, das wird doch eh keiner merken. Vielleicht rechneten sie nicht mal mit dem Geist Gottes, der auch solche Herzenshaltungen aufdecken kann. Und vielleicht war das Lügen für sie in dieser Situation einfach viel zu einfach. Das sind Fragen, die können wir nicht beantworten. Warum? Ich weiß auch nicht, wie ihre Herzenshaltung war, ob die wirklich bei der Gemeinde war, weil sie Christen waren oder nicht, aber sie waren in dieser Gemeinde und haben etwas für sich behalten. Aber kennen wir die Fragen nicht auch bei uns manchmal? Kennen wir auch nicht manchmal diese Eigenschaften, von der hier gesprochen wurde, auch bei uns? Das sind die Fragen, die manchmal vielleicht gar nicht so leicht sind, die uns plötzlich so innerlich das Herz jetzt schlagen lassen. Petrus, durch den Heiligen Geist geführt, er wusste aber die Antwort bei Hananias und Sapphira. Da heißt es in Vers 3, Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Ja, wir merken, ein Grund oder mit Sicherheit ein Grund war, dass das Herz der beiden vom Bösen erfüllt war. Und das Problem der beiden war die Sünde in ihrem Herzen und nicht das Geld, was im Vordergrund steht. Und das war das, was die beiden letztlich belastete. Nicht das Geld war das Problem, sondern ihre Herzenshaltung. Dazu habe ich einen Text gesucht und gefunden aus Kolosser 3, Verse 5 bis 9. Deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Wer so lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt. Kennzeichen eines Christen ist, dass wir neue Menschen werden. Dass wir das alte Leben ablegen und neues Leben bekommen. Und dann verändert sich vieles. Aber René Winkler hat an der SSK einen weiteren Satz gesagt, der mich ziemlich getroffen hat, weil er der Ursprung vielerlei Enttäuschungen ist in dieser Welt unter uns Christen. Ein Satz, wo ich sagen kann, das sehe ich vielleicht tatsächlich in den Gemeinden, vielleicht auch oft bei mir. Da sagte er, es gibt Menschen, die sind schon jahrelang Jünger. Es gibt Menschen, die sind schon jahrelang ein Jünger Jesu und leben aber nicht im Gehorsam. Und das ruft Enttäuschung hervor. Sind jahrelang Jünger und leben nicht im Gehorsam. Ja, Hananias und Sapphira, die waren auch nicht gehorsam. Und sie hatten Sünde in ihrem Herzen. Sie haben ganz bewusst die Gemeinde und letztlich Gott betrogen. Und das Geld war den Aposteln, war Petrus, letztlich gar nicht das Wichtigste. Denn im Vers 4 heißt es, hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest. Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest. Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Das klingt von Petrus so, als würde er, oder er bringt es auf den Punkt. Und es klingt so, als wäre er über diese ganze Situation selber furchtbar traurig. Du hast Gott belogen. Das ist das Problem. Die Lüge gegenüber der Gemeinde, gegenüber den Aposteln, war letztlich die Lüge gegenüber Gott. Und das Problem war die Herzenshaltung und nicht das Geld. Denn er hätte alles behalten können. Er hätte auch sagen können, hier ihr lieben Apostel, ich gebe euch erst einmal nur die Hälfte. Ich glaube, selbst das war für ihn nicht das Problem, weil er sagt, du hättest das tun können, was du willst. Aber hinzugehen und etwas vorspielen, was falsch ist oder was vorspielen falscher Tatsachen, und die Lüge im Herzen zu tragen, die Sünde im Herzen zu tragen, das war letztlich das Problem. Und mit der Formulierung, warum hast du dies in deinem Herzen vorgenommen, wird deutlich, dass es eine ganz bewusste Entscheidung war gegen Gott. Und das war keine Affekthandlung, dass man jetzt den Eindruck hat, boah, jetzt habe ich 1000 Euro in der Hand und gebe extra nur 500, weil ich gerade merke, jetzt kriege ich Angst. Nein, das war eine ganz bewusste Handlung. Denn das kann man quasi auch übersetzen, sie haben für sich das Geld auf die Seite gelegt, für sich auf die Seite geschafft. Etwas ganz, ganz Bewusstes. Und als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf, deckten ihn zu, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Ich finde das tragisch. Diese Tat von Hananias kam ans Licht. Und Gott hat hier auf der Stelle bestraft. Und das ist für uns, die wir doch immer auch diesen liebenden Vater im Blick haben, gar nicht so leicht zu verstehen. Aber wir haben es auch mit einem souveränen, heiligen Gott zu tun, der die Macht hat und auch das Recht, Sünde sofort zu bestrafen und direkt zu bestrafen. Aber aufgrund seiner Barmherzigkeit tut er das in dieser drastischen Form nur äußerst selten. Gott hatte mit diesem Verhalten einen Zweck, denn mit Gott kann man nicht spaßen. Vielleicht hat das auch diejenigen abgehalten, in die Gemeinde zu kommen, die eigentlich es nur auf diesen fetten Lebensstil abgesehen haben. Und Gott hat dieses Verhalten bestraft. Aber das macht er heute zum Glück nicht mehr so oft in dieser Form. Denn wenn das so wäre, dann glaube ich, dann gäbe es viele ungeklärte Todesfälle auf dieser Welt und in dieser Welt. Gott hat was anderes letztlich für Sünde vorgesehen als die Bestrafung hier zu Lebzeiten, nämlich Gott hat die Vergebung der Sünde geplant. Wir leben in einer Zeit, in der Gott auf dich wartet. Er möchte, dass du dein Leben änderst, dass du dein Leben mit ihm lebst, dass du ihn ernst nimmst, dass du Buße tust über dein Leben und über die Sünden in deinem Leben und ihm abgibst. Und dann vergibt Gott die Sünden. Dafür ist Jesus am Kreuz gewesen und ist für uns gestorben. Aber diese Geschichte soll eben auch eine Warnung für uns sein, Gott nicht herauszufordern. Gott hat immer wieder an wichtigen Punkten Zeichen gesetzt und sie soll für die Menschen damals und auch für uns eine Warnung sein. Ich habe mit Menschen gesprochen, die haben gesagt, ach, das mit dem Glauben, darüber denke ich mal nach, wenn ich alt bin. Oder ich lasse es einfach mal auf mich zukommen und werde dann sehen, was passiert. Aber das ist eigentlich ein Spiel mit dem Feuer. Wir müssen Gott ernst nehmen. Und Gott sagt, wir dürfen und sollen eine Entscheidung zu Lebzeiten für ihn treffen. Wir dürfen all das, was uns bewegt, ihm abgeben. Und dann werden wir ein Kind Gottes. Und die Menschen damals, die dabei standen, die haben mit Sicherheit angefangen, Gott ernst zu nehmen. Das heißt im Text, es kam eine Furcht über alle, die dabei waren. Furcht. Das Wort wurde damals anders gebraucht als heute. Wir müssen an dieser Stelle weg von unserem Denken zu dem Thema Furcht wegkommen. Denn es ist hier nicht gleich mit Angst und Sorge gemeint, sondern hat auch etwas mit Ehrfurcht zu tun gegenüber dem heiligen, mächtigen und großen Gott, der hier eben als Richter auftritt. Es ist Gottesfurcht, es ist Respekt, was bei den Menschen aufkam. Allerdings vermischt sich hier die Ehrfurcht und auch die Angst etwas, denn im Griechischen haben wir dafür einen Begriff. Wichtig war, wir müssen Gott ernst nehmen, wir dürfen ihn ernst nehmen. Und das hatte die Menge damals verstanden. Und haben wir das verstanden, dass wir Gott ernst nehmen sollen? Das war Hananias. Aber die Geschichte geht noch weiter. Denn Sapphira, seine Frau, die war in dieser Situation, in diesem ersten Aufeinandertreffen noch nicht dabei. Und nichts ahnend kommt sie zu Petrus. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach, ja, für diesen Preis. Wie ich das erste Mal gelesen habe, da dachte ich, das ist eigentlich schon ganz schön link. Da lässt Petrus die Sapphira eigentlich so fast wie ins offene Messer laufen. Aber wie ich den nächsten Vers gelesen habe, da wurde mir eher traurig ums Herz. Eine Traurigkeit, die Petrus vielleicht auch hatte. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Warum seid ihr euch da einig gewesen? Ich finde, dass dieser Vers so eine Traurigkeit ausdrückt. Und das macht mir deutlich, dass Petrus nicht die Sapphira ins offene Messer hat laufen lassen wollen. Vielleicht war das eher das Gegenteil. Vielleicht hat er mit dieser Frage auf Einsicht gehofft. Vielleicht hat er sich gewünscht, dass die Sapphira sagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben es falsch gemacht. Komm, tut mir leid. Vielleicht hat sich das Petrus noch viel eher gewünscht. Einsicht, Ehrlichkeit und Buße. Aber das war nicht so. Und dann heißt es, siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße, und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer, fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die Gemeinde und über alle, die das hörten. Es kam eine große Ehrfurcht über die Gemeinde. Die Menschen der ersten Gemeinde haben gemerkt, Gott müssen wir ernst nehmen. Und auch die Menschen, die nur aufgrund der tollen Gemeinschaft und der satten Bräuche in der Gemeinde waren, wurden sicher hinterfragt. Und diese wurden sicher auch aufgefordert, mit Gott ernste Sache zu machen und ihr Leben an Gott abzugeben. Und für uns ist die Frage, wo werden wir aufgefordert, mit Gott ganze Sache zu machen? Ich habe am Anfang gesagt, dass das Geld hier nur ein Indiz war für die Lebenshaltung, die Herzenshaltung. Und wenn wir das Geld mal ausblenden und nach anderen Dingen fragen, dann wird das vielleicht tatsächlich eine Ermahnung. Vielleicht wird das uns hinterfragen. Denn da sind wir nämlich genau beim Thema Gemeinde. Denn wie ist das mit deiner Zeit? Legst du deine Zeit, jetzt nicht den Aposteln, aber legst du deine Zeit Gott zu Füßen? Deine Priorität? Wie ist das mit deiner Mitarbeit in der Gemeinde? Mit deinen Gaben und Fähigkeiten? Legst du sie Gott zu Füßen? Wie ist das auch mit deinem Besitz? Legst du auch den Besitz Gott zu Füßen? Wie ist das mit der Liebe? Wie ist das mit der Nächstenliebe? Und vielleicht sogar mit der Feindesliebe? Legst du sie Gott zu Füßen? Legen wir wirklich alles in unserem Leben, was uns beschäftigt, in unserem Arbeitsfeld, in unserem privaten Umfeld, in der Gemeinde, legen wir wirklich alles Gott zu Füßen? Oder gibt es Dinge in unserem Leben, wo wir merken, da habe ich wieder versagt? Auch dafür gibt es Vergebung. Aber vielleicht gibt es auch hier die Möglichkeit, ganz neu anzufangen. Und das sind ernste Worte. Ich hoffe, dass du sagst, ja, ich kann das alles mit Ja beantworten. Und wenn aber jetzt dieses Bauchwehgefühl oder diese Unsicherheit in dir nicht weggeht, dann möchte ich dir auch sagen, wir dürfen und müssen Gott ernst nehmen. Denn ein Traum von der Gemeinde funktioniert nur mit dir. Ein Traum von Gemeinde geschieht zusammen. Und der Text von uns möchte uns hinterfragen, wie wir in unserem Leben die Prioritäten setzen. Steht die Gemeinde und alles, was damit zusammenhängt, von Gemeinschaft, Gebet und Evangelisation und alles, was vielleicht dann auch da draufstehen wird, steht das an erster Stelle in unserem Leben? Oder vielleicht doch nur an 4., 7., 12. Position? Ich wünsche euch und auch mir natürlich viel Weisheit, auch eine Umkehr darin. Man nennt es auch Buße. Und ich wünsche dir, dass du diesen Schritt machst, hin dein Leben zu verändern. Das braucht viel Kraft. Das ist manchmal gar nicht leicht. Aber Jesus, er lädt uns ein. Dieser Text ist nicht gedacht, um uns abzuschrecken, sondern er möchte um uns ringen, dass diese Ehrfurcht in diesem Text auch uns ergreift. Und zum Schluss ein letztes Zitat von Arno Backhaus, er war nicht an der Konferenz, aber er wurde zitiert. Da heißt es, das Wichtigste für den ersten Schritt ist nicht die Entfernung, sondern die Richtung. Das Wichtigste für den ersten Schritt ist nicht die Entfernung, sondern die Richtung. Amen.